Wir hören die Schriftlesung, steht in 1. Korinther 2, die Verse 12 bis 16. Und Gott hat uns nicht den Geist dieser Welt gegeben, sondern seinen Geist, damit wir das begreifen können, was Gott uns geschenkt hat. Um euch dies zu sagen, verkünden wir nicht menschliche Weisheit, sondern Worte, die der Geist uns gibt, und wir deuten geistliche Dinge für Menschen, die sich vom Geist leiten lassen. Menschen, die Gott nicht kennen, können den Geist jedoch nicht verstehen. In ihren Ohren klingt alles unsinnig, denn nur die, die der Geist leitet, verstehen, was der Geist meint. Vom Geist geleitet beurteilen wir alles, unterstehen aber nicht dem Urteil anderer, denn es heißt, wer kann wissen, was der Herr denkt? Wer kann sein Ratgeber sein? Wir aber denken im Sinne von Christus. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
Christen sind nicht ganz normal. Und bevor ich jetzt in irgendwelche Gender-Fettnäpfchen trete, Christinnen auch nicht, also meine Damen und so weiter, wenn ihr das glaubt, ihr auch nicht. Christen und Christinnen sind anders. Anders ist andere Menschen, anders ist sogenannte normale Menschen. Christen sind halt nicht ganz normal, wobei was normal ist, darüber reden wir auch noch. Ich meine, ich kenne das auch, dieses Gerede, ja, wir sind ja eher nicht anders, wir sind auch ganz gewöhnliche Menschen, und ich sage euch, das ist Blödsinn, das ist Schrott, das stimmt einfach nicht. An seinem letzten Abend hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten, mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und für immer bei ihm bleiben. Oder später, lang nach der Himmelfahrt, hat Jesus zu Johannes gesagt, das kennen noch mehr, hör doch, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich einkehren. Ich werde mit ihm das Mahl einnehmen und er mit mir so. Und jetzt erklär mir bitte, wie das gehen soll. Christus, der Herr, der Retter, der dem Gott alle Macht gegeben hat im Himmel und auf der Erde. Das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der zuerst Geborene, vor allem Geschaffenen, der kommt zu dir. Er und der Vater, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, Herr des Universums, Gebieter der himmlischen Herrscher, die zwar wohnen bei dir, und da haben wir vom Heiligen Geist noch nicht einmal angefangen. Bitte, wie soll das gehen, dass du ein völlig normaler Mensch bleibst? Da war wirklich irgendwas nicht ganz normal. Schaut, Mose, seinerzeit, der war 40 Tage am Berg Sinai bei Gott. Und wie er runtergekommen ist, da hat sein Gesicht so geleuchtet, dass er sich Decken um den Kopf hat wickeln müssen. Und jedes Mal, wenn er nachher in der Stiftshütte war, mit Gott geredet hat, hat er wieder zum Leuchten angefangen. Und jetzt stell dir bitte vor, du kommst jeden Abend nach Hause zum Herrn des Universums und dem eingeborenen Sohn des Vaters, die wohnen nämlich beide bei dir. Und in dir? Bitte, wie willst du das anschauen, ausstellen, dass man dir das nicht anmerkt? So eine dicke Decken gibt es überhaupt nicht. Kannst dich gleich einbetonieren lassen wie Tschernobyl oder Fukushima. Christen sind anders. Natürlich sind Christen anders. Und Christinnen, muss ich zwischendurch immer wieder dazu sagen. Weil der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bei dir wohnt, in dir wohnt. Du kannst gar nicht so sein wie Menschen, die nichts mit dem zu tun haben. Er verändert dich. Einfach dadurch, dass ihr zusammen seid. Na, du kennst es doch, schon wenn du mit einem Menschen längere Zeit zusammen bist. mit einem, mit mehreren Familien oder Freunden, ihr zieht es voneinander an. Ihr prägt es einander. Ihr lernt voneinander. Bis hin zu dem blöden Schmäh, dass alte Ehepaare einander immer ähnlicher werden. Also bitte merkt sich die Petra, wie sie jetzt ist, es kann nur schlimmer werden. Aber im Ernst, wenn du mit dem dreieinigen Gott zusammen bist, wenn der Vater, der Sohn und der Heilige Geist bei dir wohnen, in dir wohnen, du wirst anders. Du kriegst es erst einen anderen Blick. Da gibt es doch diese Kippbilder. Ihr kennt es. Da ist ein schwarzer Pokal auf weißem Hintergrund. Also, wenn du nicht einen Pokal siehst oder einen Kelch, dann bist du einfach nur kirchlich geschädigt. Das ist dasselbe. Und wenn du irgendwie anders hinschaust, dann sind es eigentlich zwei weiße Gesichter, die sich gegenseitig anschauen auf schwarzem Hintergrund. Und dann schaust du nochmal hin und dann ist eigentlich doch der Pokal-Kelch und eh bekannt. Mir ist dann ein anderes beginnt, das finde ich noch viel genialer. Da siehst du ein Gesicht, ein Christusgesicht. Schaut aus wie so eine Ikone. Und wenn du genau hinschaust, wenn du es größer anschaust, merkst, das ist zusammengesetzt. Aus lauter einzelne Gesichter. Ja. Wie Passfotos. Die Gemeinde ist der Leib Christi. Wer ihn sehen will, der muss uns anschauen. Das sagt das Bild. Das ist der zweite Blick. Und diesen zweiten Blick, Jesus hat ihn gehabt. Da gibt es diesen Moment, wo Jesus in Jerusalem einzieht und er kommt in die Nähe der Stadt, dort, wo man es am besten sieht. Es muss ein gigantischer Anblick gewesen sein. Ist es heute noch, wenn du heute vom Ölberg auf die Stadt Jerusalem umschaust, im Vordergrund der Felsendom, es schaut schon gewaltig aus. Damit ist nicht so schnell was zu vergleichen. Zur Zeit von Jesus steht da der Tempel. Der ist einzigartig, noch viel gewaltiger. Es gibt keinen anderen Tempel auf der Welt und es kann keinen anderen geben. Jeder Israelit, der den Tempel sieht, ist überwältigt von der Geschichte, von der Gegenwart Gottes mit seinem Volk. An dieser Stelle, wo der Tempel stand, hat Abraham Gott seinen Sohn Isaak zum Opfer gebracht. Diese Stelle hat Gott dem König David gezeigt und Gott hat David dort angebetet. An dieser Stelle ist die Stiftshütte zur Ruhe gekommen, nach 400 Jahren an verschiedenen Orten. An der Stelle hat Salomo den ersten Tempel gebaut und Zerubabel den zweiten. An dieser Stelle will Gott seinem Volk begegnen oder keiner anderen und Jesus schaut und Jesus sieht was völlig anderes. Er ist auch überwältigt. Die Bibel berichtet, als Jesus sich der Stadt näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er über sie. Wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine schlimme Zeit über dich hereinbrechen. Deine Feinde werden einen Wall aus spitzen Pfählen rings um dich errichten. Sie werden dich umzingeln von allen Seiten einschließen, weil du den Tag nicht erkannt hast, an dem Gott dir zu Hilfe gekommen ist. Jesus sieht diesen gewaltigen Anblick und er sieht was ganz was anderes. Oder diese andere Geschichte, wo Jesus auf dem Höhepunkt seiner Beliebtheit ist. Er zieht durch ganz Israel, die Menschen drängen sich um ihn, alles Fans von ihm. Und ich kann mir vorstellen, wie die Jünger jeden Abend zusammengesessen haben. Hast du gesehen, der Bürgermeister war da und er hat sich nicht von Jesus losreißen können. Und Jesus sieht was ganz was anderes. Jesus sah die große Volksmenge und bekam Mitleid mit den Menschen. Denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist dieser Jesus-Blick. Der sieht dich und nicht sich selber. Jesus sieht den Bürgermeister, Jesus sieht den Oberzolleinnehmer, der sieht einen Priester in einer wichtigen Position, der sieht den römischen General, was weiß ich noch alles. Jesus sieht an, der es zu was gebracht hat. Und was er sieht, ist ein Mensch, der sich verzweifelt darum bemüht, dass sein Leben was bedeutet. Irgendwas muss da rauskommen bei meinem Leben. Irgendwas muss ich da bewirken. Irgendwas muss doch bleiben, irgendwas muss doch übrig bleiben von mir. Ich kann nicht einfach verschwinden. Es war nie da gewesen. Und Jesus denkt keine Sekunde dran, was der Mensch kann oder wer das ist. Jesus denkt keine Sekunde dran, was der Mensch ihm nützen kann. Der Bürgermeister, der General, ja, wenn ich mit dem mich gut stelle, na wie denn auch. Jesus ist der erstgeborene Sohn des Vaters. Bitte, womit soll den ein Mensch, irgendein Mensch, wurscht in welcher Position beeindrucken? Und du? Du bist ein Kind des gleichen Vaters. Und mit der Zeit, je länger du mit einem beieinander bist, umso mehr kriegst du diesen Jesusblick. Hochgestellte Damen und Herren beeindrucken dich einfach nicht mehr. Du siehst ihre Suche, du siehst ihre Sehnsucht und manchmal ist es wirklich eine Sucht. Ich möchte, dass mein Leben was bringt. Ich will nicht in der Masse untergehen. Ich möchte nicht eines Tages verschwinden, es war ich nie da gewesen. Arrogante Menschen ärgern dich nicht mehr, weil du siehst die Angst. Du siehst die Angst davor, dass er am Ende doch unterlegen ist. Du siehst, wie ein Mensch sie aufblustert, damit er größer wirkt, weil er sich bedroht fühlt. Wie diese Schmetterlinge, die großen Flecken auf die Flügel haben, die ausschauen wie die Augen von ganz großen, gefährlichen Raubvögeln, damit die kleinen Vögel sie nicht fressen. Und das, was du vor allem siehst bei diesen Menschen, das ist dieser Hunger nach Leben. Und sie suchen an allen möglichen und manchen unmöglichen Orten. Und sie suchen auf alle möglichen und auf sehr, sehr viele unmögliche Arten. Und wissen nicht oder glauben nicht oder wollen es vielleicht noch nicht glauben, dass sie es nur bei Jesus finden werden. Hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten, so siehst du dann die Menschen. Weil der Vater und der Sohn im Heiligen Geist bei dir und in dir sind. Und dann behandelst du diese Menschen auch anders. Du hebst die ab. Du kannst nicht immer nur nach links und nach rechts schauen, was machen die anderen. Das ist wie in dem alten Bundesheerwitz, kennen sicher 95% von euch. Wir haben einen Dotter, ich war nie beim Bundesheer, die Geschichte ist frei erfunden. Wir haben einen Dotter, was tun Sie, wenn es heißt, Freiwillige vor? Herr Leutnant, ich mache einen Schritt zur Seite. Warum zur Seite? Damit die Freiwilligen nach vorne können. War uralt, ja, das ist einer von diesen Witzen. Kennst du die? Wie du nur so klar warst, du hast so ein Wort gehabt. Ja. Aber top aktuell. Erst einmal ein Schritt auf die, erst einmal ein Blick auf die Seite, was machen die anderen? Ich habe keine Ahnung, in wie vielen Gremien, vor allem in kirchlichen, ich das schon gehört habe, da hat einer eine Idee, wir könnten was machen. Wir könnten was ausprobieren. Wurscht was. Und die erste Frage, nicht einmal, was kostet es? Das ist die zweite. Ja. Die erste ist immer, macht das schon irgendwer? Oder sind wir am Ende die Ersten? Ja. Diese Angst davor, bei irgendwas mit der Erste zu sein, was machen die anderen? Diese Sucht, normal sein zu wollen. Was immer normal ist, darüber sollten wir noch reden. Ich mache das, was alle machen. Kann ja nicht so falsch sein, machen ja alle. Bis dir einfällt, wer die alle sind. Die sind nämlich hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Und wenn alle hilflos und erschöpft sind wie Schafe ohne Hirten, ist dann nicht am besten, ich bin nämlich auch hilflos und erschöpft wie ein Schaf ohne Hirten? Wie logisch ist das? Denn du hast einen Hirten. Du bist keins von den Schafen ohne. Er wohnt bei dir. Er wohnt in dir. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und du hast dann drei Möglichkeiten. Erstens, du schmeißt ihn wieder raus, weil du willst so sein wie alle anderen. Du beschließt, ich will gar nicht an Jesus glauben, ich will nichts mit ihm zu tun haben, ich will so sein wie alle anderen. Viel Spaß in der Erschöpfung und Hilflosigkeit. Die Frage, ob das überhaupt geht, dass man ihn wieder rausschmeißt, diskutieren wir jetzt nicht, das wird endlos. Zweite Möglichkeit, tarnen und täuschen. So tun, als hättest du keinen Hirten. Wie dieser junge Mann aus dem Jugendkreis, der zum Bundesheer musste und Angst gehabt hat, sie werden ihn auslachen oder Schlimmeres, wenn sie merken, er liest in der Bibel, er betet und so weiter. Nach ein paar Wochen kommt er zum ersten Mal übers Wochenende nach Hause, kommt natürlich zum Gottesdienst, eh klar. Nachher fragt ihn der Pfarrer, wie ist er denn gegangen? Gut ist er gegangen, Herr Pfarrer, es hat noch keiner was gemerkt. Nur irgendwas hat er falsch verstanden. Es geht nicht gut, wenn du dich anpasst. Wenn du nicht auffallen willst. Wenn du leben willst wie alle anderen, weil die sind nicht vergessen. Hilflos und erschöpft wie Schafe, die keinen Hirten haben. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jedes Mal, wenn ich aus dem Haus gehe, meinen Ring abmontiere, damit ja keiner merkt, damit vor allem keine merkt, dass ich nicht mehr am Markt bin. Fragt es mir Petra, wie es ihr dann geht. Und wenn du die ganze Zeit versuchst, dass du ein möglichst normales Leben führst als Christ, was immer normal ist, darüber reden wir noch, wenn du immer probierst, dass du nicht auffällst, dass du auch nicht anders bist wie alle anderen, was meinst du, wie sich Gott dann vorkommt? Darf man mitten in der Kirche das Wort verarscht verwenden? Also, Möglichkeit 1, du schmeißt ihn raus, Möglichkeit 2, tarnen und täuschen, Möglichkeit 3, du gewöhnst dir diesen verdammten Seitenblick ab. Also, UF-Seitenblicke, die hast du weiter schauen, wenn du magst, aber du schaust nicht mehr auf die Seite, was machen die anderen, sondern du schaust nach oben. Was meint er? So wie Jesus das von sich selber gesagt hat. Ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das genau tut auch der Sohn. Und ja, du wirst ihn abheben. Dann wirst auffallen. Menschen werden merken, dass du nicht ganz normal bist. Was immer normal ist, darüber reden wir noch. Es wird Folgen haben. Du veränderst Menschen. Das passiert dann. Wenn du dazu stehst, dass du anders bist. Wenn du nach oben schaust, statt auf die Seite. Wenn du nicht fragst, was alle anderen machen, sondern fragst, was will mein Herr durch mich tun. Dann werden in deiner Umgebung Veränderungen passieren. Nur ein paar Beispiele. Wenn du Menschen, die von woanders herkommen, nicht als Ausländer behandelst, sondern als Nachbarn, das sind sie nämlich, wenn sie neben dir wohnen. Ganz wurscht, wo sie herkommen. Wenn du Menschen, die eine andere Religion haben, nicht als Gefahr behandelst, sondern merkst, wie hilflos und erschöpft sie sind, als Schafe, die keinen Hirten haben, den haben die nämlich nicht, wenn sie Jesus nicht kennen, egal wie einer Gott hast. Wenn du beschließt, du fährst mit dem Zug auf Urlaub, statt dass du fliegst und all möglichen Dreck in die Luft bloßt. Wenn du beim Einkaufen nicht nur schaust auf billig oder bio, was da halt wichtiger ist, sondern drauf, wo kommen die Sachen her, wie geht es denen, die es machen. Wenn du dich nicht abfindest mit diesen kleinen, hilfreichen Lügen, das gehört halt dazu und das macht eher jeder, du aber in dir wohnt der, der die Wahrheit ist, kannst du die Liste jetzt gerne noch verlängern, wie du dich abheben kannst. Wenn du so nicht auf die Seiten schaust, was alle machen, sondern nach oben, was dein Herr will, dann werden Menschen das merken. Vielleicht, hoffentlich, erfahren sie dann auch, warum du so anders bist. Da passieren dann Entscheidungen, keine Frage. Es kann sein, will ich gar nicht verschweigen, es kann sein, dass der eine oder die andere beschließt, mit so einem wie dir, mit so einem Jesus-Spinner, will ich nichts mehr zu tun haben. Kann passieren. Das gibt's. Dass Menschen deinen Herrn ablehnen und deswegen dich auch. Tut weh. Keine Frage. Es kann aber auch passieren, dass Menschen auf Jesus aufmerksam werden. dass Jesus Menschen begegnet, weil sie dir begegnen. So wie in dem Bild vorhin mit der Christus-Ikone. Eins von den ganz kleinen Bütteln war deins auch. Es kann sein, dass Menschen nur deswegen Jesus begegnen, weil du ihnen über den Weg rennst und sonst waren sie ihm nie begegnet. Und dann kann es sein, dass ein Mensch Jesus kennenlernt, Vertrauen zu ihm fasst, das ewige Leben bekommt, weil du ihm begegnet bist. Weil du nicht geschaut hast, was alle machen, sondern geschaut hast, was der Herr will. Weil er oder sie gesehen hat, du bist eben nicht wie alle anderen, du bist eben anders. Christen sind anders und Christinnen. Und jetzt nur ganz kurz zum Schluss, ein Christen ist ja tatsächlich nicht ganz normal. Haben wir ja noch gesagt, müssen wir darüber reden, was normal ist. Gut, ich habe es gesagt, ich gebe es zu. Das Wort normal kommt von dem Wort Norm. Jeder Techniker kennt die Ölnorm. Eine Norm ist ein Maßstab, der legt fest, was kehrt. Was normal ist in Österreich, Ölnorm, eh klar. Ölnorm legt zum Beispiel fest, dass in einer Steckdose der gelb-grüne Draht immer der Erdleiter ist. Wenn du den anders anschließt, hast du ein Problem mit dem Fischalter. Und dann haben wir die Antwort, ob Christen normal sind. Was ist denn die Norm? Ja, oder was legt denn fest, was für einen Menschen normal ist, also der Norm entspricht? Gut, wenn die Norm das ist, was alle machen, dann hast du als Christin, als Christ tatsächlich einen gescheiten Boscher. Wenn aber der dich gemacht hat, also Gott, wenn der festlegt, was gehört, wenn der festlegt, wie ein sinnvolles, normales Leben ausschaut, dann hat es erstens in der gesamten Geschichte der Menschheit nur einen einzigen normalen Menschen gegeben, nämlich Jesus. Und zweitens wirst du umso normaler, je ähnlicher du ihm wirst. Du lernst, dass du immer mehr nach oben schaust und nicht auf die Seite. Und umso normaler du wirst, umso ähnlicher du Jesus wirst, umso mehr haben die Menschen um dich herum die Chance, dass sie mal was Normales sehen und sagen, das will ich auch. Christen sind tatsächlich anders und das ist gut so. Letztes. Für nachher beim Kaffee, da zählt sich doch einmal gegenseitig, wie du das erlebt hast, dass du tatsächlich anders warst und es ihm aufgefallen ist, wo es weh da hat und wo was Gutes draus geworden ist.